Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei diesem Schnee- und Windverwirrung. Was draußen so los ist, hat auch eine Auswirkung hier drin. Da ist noch keiner da. Guten Morgen, Viktor.
Guten Morgen, Sebastian.
Ja, wir sind ja da. Wir versuchen ja mal weiterzumachen. Und ich glaube, wir haben vielleicht auch zwei Gäste, die mal zuhören wollen. Guten Morgen, das ist ja schön. Viktor, herzlich willkommen. Du und ich, wir kommen beide aus Frankfurt. Du und ich, wir haben beide Migrationshintergrund, kann man so sagen?
Kann man so sagen, ich habe mit dem Begriff kein Problem. Ne?
Ja, ich auch nicht, aber irgendwie müssen wir uns ja bezeichnen, ja. In irgendeine Schublade müssen wir ja rein. Ich habe einen griechischen Migrationshintergrund und du hast einen?
Streng genommen einen sowjetischen, aber da es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Ja. ich bin Russlanddeutscher auf dem Papier und qua Familienbuch. Und ich bin 1990, als es die Sowjetunion noch gab, nach Deutschland gekommen. Von daher ist das halt mein Hintergrund. Es ist mehr die russische Kultur, die mir näher liegt, auch wenn wir aus Kasachstan kamen, weil einfach zu Sowjetzeiten alles eher russisch betont war oder russisch dominiert war. Deswegen ist das.
Und habt ihr dort Deutsch gesprochen oder auch eher Russisch?
Ja, also in der Familie meines Vaters wurde noch bis zu seiner Generation Deutsch gesprochen, also tradiert über 250 Jahre. In der Familie meiner Mutter, da hörte das bei ihren Eltern auf. Und bei mir und meiner Schwester, ich habe noch eine Schwester, da bis auf einige ganz wenige Wörter, die halt so, weiß nicht, irgendwas rund um Ostern oder sowas zu tun hatten, gab es eigentlich keine Tradition mehr. Ne?
Also ihr habt zu Hause
nur Russisch gesprochen.
Ja. Und als du dann hierher gekommen, also mit der Familie seid ihr ja nach Deutschland gekommen, wie alt warst du?
Ich war 11,5, so wie auch der Protagonist im Buch. Und das war auch ähnliches Wetter, es war Januar 1990. Ja, und damit fing alles an, so kann
man sagen. Und es fing damit an, dein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich, so wie auch der Titel des Buches, weil der Roman basiert ja auf autobiografische Züge, aber er ist nicht rein biografisch, ne?
Also es gibt autobiografische Fakten, ja, es gibt, also im Roman dominieren drei Figuren und in diesen und bei dem Erzähler, das ist der Ich-Erzähler, bei dem gibt es sehr viel autobiografisches Fakten, also wo geboren, Städtebeschreibung, Kindheitserinnerungen, die sind stark autobiografisch, aber es ist kein autobiografischer Roman, der jetzt irgendwie mein Leben in Deutschland erzählt oder so etwas, sondern die Idee für den Roman war, also die drei Protagonisten haben alle in ihrer Art Migrationshintergrund, also das Paar, der Erzähler und seine Freundin, kommen beide aus dem Osten, sie aus Rumänien, er aus Kasachstan. Und der gemeinsame Freund von denen ist zwar ein sogenannter Bio-Deutscher, aber aufgrund seiner Erfahrung oder seiner familiären Hintergrund ist er halt sehr viel in der Welt rumgekommen und hat auch so seine Konflikte dann mit der Heimat. Ja. Und mir war es halt wichtig, einfach da auch zu sagen, dass das, was jetzt aktuell auch politisch die Debatte über Heimat prägt, ja, oder Identität prägt, dass das halt nichts ist, was nur Migranten betrifft, sondern am Ende halt jeden Menschen, der im Laufe seines Lebens entweder umzieht oder selbst wenn er nicht umzieht und die Umgebung um ihn herum sich so stark verändert, dann fragt er auch, bin ich hier noch zu Hause, ist das noch meine Heimat? Ja? Und auch die Frage, ob der Heimat ein geografischer Begriff ist oder nicht, darum geht es halt.
Da bist du ja genau richtig bei unserem Verlag, muss man ja dazu sagen, weil der Grösemann Verlag arbeitet mit diesem Wort Heimat. Wir haben sehr viele Autoren mit Migrationshintergrund aus der ganzen Welt, die aber auf Deutsch schreiben, das ist wichtig. Und wenn diese Autoren schreiben, dann ob Sie wollen oder nicht, bringen Sie irgendetwas aus der ehemaligen Heimat, ehemalige Kulturlandschaft, wo Sie entstanden sind, etwas Neues, etwas Frisches in Ihre Art zum Schreiben, zum Denken. Manchmal sind es Formulierungen oder Begriffe. Und das ist eine Bereicherung für die deutsche Sprache, finden wir. Und deswegen unterstützen wir Autoren mit Migrationshintergrund. Und ja, und ein Buch jetzt, Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Binnenstich. Das hat tatsächlich auch so begonnen.
Das hat in meiner Erinnerung tatsächlich so begonnen. Ja. Es gibt ja für Neueinbürgerungen, gibt es ja nach wie vor so kleine Feste, die Bürgermeister oder wie auch immer so veranstaltet, um die Einbürgerungszeremonie ein bisschen zu feiern. Und das geht bei den Russlanddeutschen oder ging bei den Russlanddeutschen ja relativ schnell, weil die ja herkamen, um auch eingebürgert zu werden. Die hatten keine... Die mussten nicht irgendwie 7 oder 8 Jahre warten, um Einbürgerungsanträge zu stellen. Und so war das damals, dass es relativ schnell, weiß nicht, jedenfalls in Winterzeit noch, gab es einen Empfang beim Bürgermeister. Und damit beginnt auch die Szenerie. Und der Satz, der erste Satz des Buches ist auch der Titel, weil damit sozusagen alles begann. Ja, also ganz intensive, geschmackliche Erlebnisse aus der Sicht eines Kindes. Deswegen auch der Titel am Ende. Ja.
Gut. Willst du mal vielleicht diesen Teil vortragen, damit wir auch mal gleich in diesen Gefühl des Romans reinkommen? Mhm. Oder ja, ein Teil, glaube ich, am Anfang. Ne?
Also ich kann gern ein Stück gleich von sozusagen den ersten Teil vorlesen. Dann halte ich den halt kurz, damit wir später vielleicht so ein bisschen in die Geschichte noch eintauchen können, die vielleicht so ein bisschen interessanter ist. Aber weil ich auch auf einer anderen Lesung ausdrücklich aufgefordert wurde, den Teil mit dem Bienenstich vorzulesen, mache ich das jetzt hier auch mal. Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester im Rathaus von Wolfsburg. Der Bürgermeister hatte eingeladen. 2 Dutzend Familien aus Kasachstan, Sibirien und Usbekistan saßen an runden Tischen. Alte Frauen mit geblümten Kopftüchern, ihre Enkel mit Mickey-Maus-Sweatshirts, die Väter mit neuen Lederjacken. Die Mütter mahnten in vertrauter Sprache die Kinder zur Ruhe, bis unverständliche Worte alle verstummen ließen. Der Bürgermeister lächelte, breitete seine Arme aus und sagte Gut, Heimat, Arbeit und andere viele Worte, die ich nicht verstand. Seit wir Platz genommen hatten, starrte ich auf den Tisch und wurde ungeduldiger, je länger der Mann redete. Auf dem Teller lagen Kuchenstücke, 8 glänzende, honigfarbene, mit geraspelten Mandeln bedeckte kleine Vierecke. Ich hoffte, dass meine kleine Schwester nur eines essen würde und mit etwas Glück würde auch meine Mutter nur eines nehmen, mein Vater 2. Ich wusste noch nicht, wie der Kuchen schmeckte, aber ich roch ihn. Ich atmete seinen Honig-Mandel-Vanilleduft ein und hielt immer wieder die Luft an. Lautes Lachen riss mich aus meinem Spiel. Auch meine Eltern lachten. Mama, was hat er gesagt? Fragte ich. Das weiß ich nicht, ich habe es nicht verstanden, antwortete meine Mutter. Und warum lacht ihr dann? Alle lachen doch. Und alle rutschten ein Stück näher an die Tische, näher an die Kuchenteller. Ich sprang von meinem Stuhl auf und nahm 2 Stück Bienenstich, musste eines wieder zurücklegen, iss erstmal das erste auf und griff gleich wieder zu. Nie zuvor hatte ich so etwas geschmeckt. Er war um vieles süßer als die Butterkekse, die ich in Kasachstan so geliebt hatte, viel besser als das sowjetische Sahneeis, das mir unter der Sonne wegschmolz, wenn ich mit 3 oder 4 Eishörnchen für meine Familie nach Hause lief. Besser als die Limonade und die Schokoladenbonbons, für die ich damals anstehen musste. Am Ende unseres Besuches beim Bürgermeister hatte ich 4 Stück Kuchen gegessen. Ich war 11 und Deutschland roch nach Mandeln und Vanille und hatte den besten Kuchen der Welt. Wir fuhren mit dem Bus nach Hause. Ich blickte in den Februarabend hinaus. Laternenlichter spiegelten sich im nassen Asphalt. Ich erinnerte mich an das Knistern des Schnees und vor wenigen Tagen unter meinen Filzstiefeln in Kasachstan. Ich erinnerte mich an den zugefrorenen Balchaschsee, an meine Oma und meinen Opa, die Eltern meiner Mutter und an meinen Hund Malisch. Wenn ich die Augen schloss, fühlten meine Hände sein Fell. Sein Geruch stieg in meine Nase, der Duft von Staub und Kohle, weil er neben dem Kohleverschlag angekettet war. Einige Tage vor der Abreise band ich Malisch mein rotes Halstuch um und schenkte ihm mein Pionierabzeichen, das ich nicht mitnehmen dürfte. Ich nagelte es an seine Hütte.
Ja, Bienenstich. Bei der Premiere-Lesung hatten wir einen Bienenstich gehabt und du hast gesagt, das wäre kein richtiger Bienenstich. Genau. Weil unser Bäcker hat geliefert, ich weiß nicht, wie es hier in Leipzig ist, aber so ein Hefeboden unten, Hefeboden oben mit Mandeln, überzogen mit Honig und in der Mitte Pudding. Und du hast gesagt, bei euch zu Hause in Kasachstan gab es keinen Bienenstich mit Pudding, ja?
Nee, Pudding, also den Stich an sich, den kannte ich nicht, ja.
Okay. Genau. Da gab's wie ist der bei euch, der Bienenstich?
Also das ist ein Hefeteig auch und oben drauf kam halt alles, was gerade halt sozusagen war, ja, was nach Saison halt reif war. Und Nüsse eher selten, ja, eher so Äpfel und sowas. Also das war ein sehr individueller.
Ja. Okay, also kein Pudding, keine Sahne?
Nein.
Ja, gut, also da hatten wir schon gleich den ersten Unterschied kulturell. Und ja, in deinem Buch geht es aber auch darum, dass dieser junge Mann nach Deutschland kommt und diese Idealen, die er in der Sowjetunion hatte, besonders Lenin, sein Vorbild, plötzlich hier keinen Wert hatte. Er dürfte noch nicht mal diesen Namen aussprechen.
Also ich glaube, das merkt man, oder ich sage jetzt mal kurz im Hintergrund, relativ intensiv an dem Buch habe ich geschrieben, als es die sogenannte Sarrazin-Debatte gab. Ja. Jeder erinnert sich vielleicht noch. Und mich hat es sehr empört, wie diskutiert wurde. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass es keine Probleme gibt oder so etwas. Ja, die habe ich selber, zu denen habe ich selber beigetragen und auch selber erfahren. Aber mich hat es sehr empört, dass immer über wen auch immer geredet wurde und nicht mit den Menschen. Ja, oder zumindest nicht in ausreichendem Maße. Und was, glaube ich, sehr oft nicht verstanden wird, ist, dass, obwohl das jeder im Endeffekt in seinem Leben durchmacht, ist, dass man früher oder später auch irgendwo aneckt aufgrund seiner Prägung. Ja? Sei es, weil man innerhalb der sozialen Schichten im selben Land migriert, von oben nach unten oder umgekehrt, weil man von Norden nach Süden zieht, ja? Weil ein Bayer jetzt in Ostfriesen lebt und mit den Leuten irgendwie nicht klarkommt oder umgekehrt. Und das passiert aber, glaube ich, in einem intensiveren Maße bei Menschen, die aus einer anderen Kultur und vor allem einer anderen Sprachkultur kommen. Und für mich wird es manchmal so allzu sehr so idealisiert, ob jemand nach Europa passt oder nicht. Ja? Also vor 100 Jahren gab es den sogenannten Erfeind, den Franzosen. Ja? Und es ist alles noch gar nicht lange her, dass wir uns innerhalb Europas massiv bekriegt haben. Und heute entdecken selbst die Konservativsten irgendwie sozusagen das geeinte Haus Europas. Und das finde ich halt einfach immer so ein bisschen lächerlich. Und um diese, das hört sich jetzt sehr, sehr abstrakt und sehr politisch an, aber im Endeffekt das Thema breche ich halt auf die drei Protagonisten wieder, wo zum Beispiel der gemeinsame Freund Mark nach einem Auslandsaufenthalt als der ist Unternehmensberater, eigentlich super erfolgreich, aber seine Firma, die sieht das vor, das gibt es übrigens wirklich, PricewaterhouseCoopers macht das, die schicken ihre Leute auch so in Ghettos, wo die sich dann auch so ein bisschen beweisen müssen. Ja. Und er erlebt so eine Situation und entscheidet sich dann für ein Projekt. Und dieses Projekt scheitert aber. Und das stellt ihn dann unter so einer, wie soll man das sagen, und so einer Existenzkrise halt auch, weil er halt merkt, dass das Leben, wie wir das hier leben, eigentlich mit einem Großteil der Welt nichts zu tun hat. Und das setzt ihn dann in seine persönliche Identitätskrise als westdeutsch geprägter junger Mensch.
Dein Protagonist in diesem Buch tut alles dafür, dass er bloß nicht auffällt, dass er aus Russland kommt. Und zwar ein diesen Idealen Lenin muss er sehr schnell feststellen, also er darf den Namen hier nicht benutzen oder nicht stolz sein. Du beschreibst genau eine Problematik, was viele Menschen haben, nicht nur in Deutschland, egal wo sie sind, wenn sie von einem anderen Kulturkreis kommen. Sind Sie irgendwie aufgewachsen? Also nicht, also gerade hier in Leipzig können wir ja davon sagen, also die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, hatten auch ihre Idealien und Vorstellungen. Ne? Plötzlich ist man da nicht mehr DDR, plötzlich ist man nicht mehr in Kasachstan und man muss sich neu definieren. Wie viel darf man aus der ehemaligen Heimat mitbringen in der Neue und wie viel ist die Neuheimat bereit zu akzeptieren von dem, was ich mitbringe, also der mich ja als Mensch eigentlich ausmacht. Ne? Und das genau beschreibst du ja in diesem jungen Mann, der ja in Bezug auf Lenin plötzlich ja, sein Held nichts mehr wert war.
Also ich glaube, gerade hier im Osten dürfen wir das ausdrücklich sagen, also ich habe ohne Ende Kindergeschichten über Lenin gehört, ja, und all seine Kameraden und die Revolutionäre und sonst was. Und die dient natürlich dazu, den Kindern ein sehr intensives, idealistisches Bild einzuimpfen, ja, wie, was weiß ich, von freundschaftlichen Verhalten bis Ideale, die man politisch hochhält und so. Dass das alles in der Erwachsenenwelt natürlich nicht mehr die Rolle spielt, das lernt man auch erst später. Und das sind natürlich dann Konflikte. Also erstens hast du dann Geschichten, die du hier niemandem mehr erzählen kannst, weil jeder sich über dich lustig macht. Wie Lenin, bist du bekloppt? Das war doch irgendwie ein ganz schlimmer und so. Und zweitens hast du auch real ein anderes Wertesystem. Ja? Und hier war das, also beschreibe ich halt auch da, hier geht es, also schon im jungen Alter, das merke ich bei meinem eigenen Sohn jetzt selber auch, da ist, muss man schon aufpassen, dass das Thema Konsum, ja, also als Ideologie, nicht überhand nimmt. Weil hier sozusagen Haben wichtiger ist als Sein, denke ich manchmal. Und daraus entspinnen sich halt zwingend Konflikte. Ja. Und dann kommt hinzu, dass man natürlich auch, also Russland ist nach wie vor ein Patriarchat, da gibt es halt andere Rollenverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Auch da stößt man halt irgendwann auf, der Erzähler, das war auch mein persönlicher Hintergrund, das ist der autobiografische Moment, also meine erste große Liebe hier war eine in Deutschland geborene Deutsche. Und da habe ich sie manchmal auch überhaupt nicht verstanden. Ja, und irgendwann erst viel, viel später merkst du, das hat auch sehr viel mit deiner Prägung zu tun. Und auch sehr viel mit dem, was du an Idealen, an Beziehungen aus irgendeiner sowjetischen Provinz eingeimpft bekommen hast. Ja, die haben nun gar nichts mit der deutschen Provinz zu tun. Mhm. Ja.
Und dein Roman überspitzt du noch diese Problematik des Hauptdarstellers. Also er tut alles, dass er bloß nicht auffällt, ja, dass er von irgendeinem anderen Kulturkreis kommt. Also er hat sich sozusagen gut oder versucht gut eine Integration. Und dann verliebt er sich an eine Frau später, die aus Rumänien kommt und betont das sehr provokativ. Und sie ist stolz, dass sie aus Rumänien kommt und tut alles, dass sie das auch so weiterträgt. Und dieser Konflikt, ja, bloß nicht auffallen und der Gegenzug doch auffallen, weil ich will ja anders sein, kann ja eigentlich nur zu Problemen führen, aber auch zu einer Identitätskrise, was ja auch hier stattfindet. Ja. Du hast das bewusst ausgewählt, um auch diese Problematik zu zeigen. Ja. Was macht das mit diesen Leuten? Also was ist richtig oder was ist falsch? Oder kann man ja lang darüber diskutieren. Es gibt Menschen, die versuchen eben nicht aufzufallen und andere eben doch.
Also ich glaube, dass in jeder Beziehung, vor allen Dingen in jüngeren Jahren, neben, sag ich mal, vielen idealistischen Konflikten, die dann aufkommen, weil man ganz bestimmte Vorstellungen und zu wenig Erfahrung hat, kommt in diesem Mix dann hinzu, dass sie älter war, als sie nach Deutschland kam. Sie kommt aus Rumänien und tatsächlich nicht angenommen werden will, obwohl sie eine Rumänin ist, sondern eben, weil sie sagt, weil sie eine Rumänin ist. Ja, sie möchte halt als Gleiche unter Gleichen behandelt werden und wirft dem Protagonisten, also ihrem Partner, vor, dass er nicht merkt, wie er aufgrund seiner Herkunft irgendwie geschnitten wird. Ja, dann macht sie ihm Vorwürfe, dass er, was weiß ich, dass er keine Karriere machen kann, dass er das auf andere Sachen, mit anderen Sachen erklärt und sie sagt, das hat sehr wohl was mit deinem Hintergrund zu tun. Und da gibt es halt viele Streitigkeiten drum. Ja. Aber ansonsten haben sie natürlich aufgrund auch, also andererseits verbindet sie das, was sie halt selber erlebt haben. Ja, also die Identitätskonflikte hier, das irgendwo, oder besser gesagt die Orientierungslosigkeit, weil man manchmal einfach nicht weiß, diese unreglementierten, unausgesprochenen Sprachcodes, ja, weil man weiß, wann man jemanden fragt und wann nicht. Ich hatte mal, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, ich hatte mal eine Bekanntschaft mit einer deutschen Familie, da hat man mich irgendwann mal zur Seite genommen und mir gesagt, bitte leg nicht Käse und Wurst aufs Brot, sondern jeweils nur einzeln, ja. Ja, ich bin absolut froh, dass Sie auch Ihre Augen verdrehen, ja, weil erstens hätten meine Eltern irgendwie, was nicht, ihr Konto geplündert, um die Gäste satt zu nehmen, ja. Aber das war für mich so etwas, das habe ich nie woanders auf der Welt, und ich bin inzwischen auch ein bisschen rumgereist, ja, irgendwie kennengelernt, außer hier. Also das Thema Geld ist in Deutschland halt so ein ganz, ganz sensibles. Also was das hier nach Cent abgerechnet wird, das habe ich sonst nirgendwo so kennengelernt. Okay.
Aber das mit dem Geld und mit dem Haben, ist das ein Unterschied West und Ost? Oder wie?
Ich weiß es nicht. Inzwischen, also im Osten, also in Russland, ist es eher so, ich reise nach wie vor sehr viel nach Russland, ist das eher so, wer hat's, der zeigt, ja, auch ganz gern. Aber die Krise der letzten Jahre, die sensibilisiert die Leute halt auch. Ja, die passen natürlich jetzt auch ein bisschen auf, dass sie gucken müssen, das Geld nicht rauszuschmeißen. Aber ansonsten gilt, also das Thema Gastfreundschaft ist etwas, was meiner Meinung nach in Deutschland definitiv noch gelernt werden kann von vielen, die hier hinkommen. Ja, und das zum Beispiel, ja.
Die Gastfreundschaft soll gelernt werden von dem, die hierher kommen, ja, oder also von...
Also ich glaube, das kann sich im besten Fall ergänzen. Mein Nachbar zum Beispiel, mein Nachbar, es kommt aus Ost-Berlin. Und wenn er halt irgendwie auftischt, ja, dann bricht auch der Tisch immer. Ja. Seine Frau wiederum ist aus Westdeutschland und die haben aber noch so sozusagen so ein Stiefkind noch. Die hat halb spanische Wurzeln, also so ein Mix, der mir sehr gefällt. Und dann kommt aus diesem Bund noch tatsächlich was Neues raus. Das ist überhaupt nicht problemfrei. Also es gibt halt, ich glaube, Konflikte, Missverständnisse oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn es eine Grundbereitschaft gibt, erstmal zuzuhören und voneinander zu lernen, dann würden wir, glaube ich, viel weniger Konflikte gewaltsam austragen und viel, viel weniger Ängste auch gewaltsam dann kanalisieren, ja, wie irgendwelche Asylheime anzünden oder so etwas als es fehlt an Kommunikation, das ist meine Meinung.
Dein Job, du arbeitest ja bei der Frankfurter Rundschau im Bereich Politik Osteuropa, wenn ich das richtig habe.
Also Anteil, ja, genau.
Und du reist ja auch sehr viel wegen deines Jobs, aber auch natürlich privat. Sind deine Kenntnisse oder deine Berichte oder deine Recherchen über das Verhältnis Ost und West irgendwie wieder problematisch?
Nee, die sind nicht problematisch, aber die sorgen durchaus für interessante Diskussionen. Ja, also rund um Ukraine-Konflikt zum Beispiel, ja, hatte ich sehr viele intensive Diskussionen auch innerhalb der Redaktion, weil mir einfach diese... Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber die Schwarz-Weiß-Malerei zwischen Gut und Böse, das ist mir ein bisschen zu einfach. Es wird leider halt auch zu selten bemerkt, das wird so im halben Satz halt angehängt, dass zum Beispiel dieser Konflikt sehr viele Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion herkamen, wirklich zerreißt. Also sind nicht nur vor Ort sind Familien zugrunde gegangen, sondern hier. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt, die ist zum Beispiel total gespalten ja, über diesen Konflikt, weil da sehr viele einerseits aus Russland, andererseits aus der Ukraine kamen und das findet halt, das fließt in die Medienberichterstattung nicht rein, weil das macht alles viel komplexer. Ja? Mein Eindruck ist, dass Westeuropa sich erst mit Osteuropa angefangen hat zu beschäftigen, als es zu diesem Konflikt kam. Ja? Dass man ein bisschen genauer jetzt auf die Bedürfnisse der Balten, Polen oder wen auch immer guckt und einfach auch sich so ein bisschen mit der Geschichte anfängt zu beschäftigen. Ja? Also so intensiv gab es das vorher halt medial nicht.
Haben wir im Was können wir machen oder wo müssen wir ansetzen, damit dieser Ost-West-Konflikt innendeutsch oder europäisch geklettert wird oder mehr Verständnis haben? Was muss gemacht werden?
Also für der großen Politik will ich jetzt überhaupt nicht reden, ja, weil da werden andere Spielchen gespielt. Aber ich glaube, wenn jemand sich wirklich ernsthaft dafür interessiert, ja, dann würde ich jedem empfehlen, einfach mal erstmal nach Kiew irgendwie zu fliegen oder so etwas. Ja, das kostet fast nichts von hier aus. Das Leben ist dort wegen der Krise extrem billig. Sie können dort für ganz kleines Geld ein wunderbares Wochenende verbringen. Und am Ende ist es so, dass man sich wirklich gegenseitig Geschichten halt erzählen muss, ja, dass man einfach miteinander ins Gespräch kommen muss. Auf Spiegel Online war mal so ein ganz schöner Beitrag eines Oberschülers oder eines Lehrers, ich weiß es gar nicht mehr, der mal in die russische Provinz gefahren ist und sich seine Meinung über Russland massiv verändert hat. Ja. Wir gucken auf Russland immer so Moskau, 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 aber Moskau ist absolut nicht Russland. Ja.
Geschichten erzählen. Wir haben eine schöne Geschichte hier. Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Und wer vielleicht zu spät gekommen ist, wir haben noch eine Veranstaltung direkt am Stand um 11.30 Uhr, gerade hier um die Ecke, Dora 109. Und da bist du auch nochmal für ein kurzes Interview und eine Signierstunde. Aber ich gebe jetzt einfach mal das Wort am Publikum. Vielleicht möchte jemand was dazu ergänzen, also diese Diskussion, oder etwas dazu sagen, oder den Autor vielleicht etwas fragen zu dieser Thematik. Ja, bitte.
Wenn Sie jetzt nach Russland reisen, ist dann so ein Gefühl der Freude in Ihnen so etwas wie, ich komme nach Hause? Und wenn Sie hier sind, fühlen Sie sich dann auch so? Oder gibt es einen Unterschied?
Sagen wir mal, am besten geht es mir auf den Reisen im Flugzeug. Weil da ist die Vorfreude immer groß, und zwar in beide Richtungen. Ja, zum einen, dass man jetzt auch was Schönes Neues wieder erlebt, ja, und zum anderen, dass man was Schönes Neues wieder erzählen kann. Aber ich kann ganz schlecht sagen, wo mein, also Heimat würde ich schon gar nicht in den Mund nehmen, den Begriff, weil ich den nicht negativ finde oder sowas, aber das ist ein viel zu komplexes Thema, würden wir bis heute Abend reden, sondern ich fühle mich in Frankfurt extrem wohl, weil Frankfurt einfach eine super internationale Stadt ist. Das ist eigentlich die ganze Welt in einem Dorf. Es ist eine kleine Stadt, Sie können die in einer halben Stunde mit dem Fahrrad durchqueren. Und sie finden, glaube ich, alle Nationen, die es auf der Welt offiziell gibt, finden sie dort auch. Ja. Sie laufen manchmal durch die Stadt und dann hören sie plötzlich auf, weil sie Deutsch hören und nicht andere Sprachen. Ja. Und ich fühle mich da extrem wohl. Der Kindergarten, auf den mein Sohn geht, ich glaube, da sind, ich meine den Begriff auch gar nicht abwerten, Bio-Deutsche in der Minderheit. Ja. Als er geboren wurde, hatte ich Skyline-Blick, also alles perfekt. Und in Moskau geht es mir, oder wo ich halt am meisten bin, letztes Jahr war ich dann ein bisschen auch richtig in der Provinz unterwegs, da merke ich schon, dass ich sehr viel Mentalitätsverständnis habe und mir die Kommunikation sehr leicht fällt. Und für die Leute ist es auch interessant, weil sie merken, da spricht einer ihre Sprache fließend, aber die merken schon, ich komme nicht von da. Die ordnen mich meistens als irgendwie einen Balten ein oder so, weil ich so einen leichten Akzent habe im Russischen. Die finden es aber gut. Ja, und die wollen auch diesen Austausch. Ich hatte letztes Jahr eine ganz tolle Reise, war ich 30 Stunden im Zug unterwegs nach Richtung Vorkuta, das sagt dem einen oder anderen etwas, wo Zwangsarbeitslager früher waren. Und da habe ich mich irgendwie eine Nacht und einen Tag mit einem Kohlebergarbeiter unterhalten, der halt einfach aus seinem Leben dort berichtet hat. Ja. Und die Leute erzählen in Zügen auch eigentlich viel, viel mehr, als sie das irgendwie ihren Nachbarn erzählen würden, weil man geht davon aus, man sieht sich eh nicht mehr. Und deswegen liebe ich das auch, dort mit den Zügen zu fahren, weil sie kommen immer im Gespräch, es ist immer nett und sie kriegen mehr Geschichten mit, als sie so auf der Straße kriegen wir.
Schön. Leider müssen wir schon abbrechen, weil der nächste Termin steht bereit. Deine Bücher sind vorne. Du kannst gerne mit den Gästen, die Interesse noch haben, noch plaudern. Also,
ich bin auch noch hier.
Ja. Ja. Und vielen, vielen Dank für das Kommen und für die Interesse. Und vielen Dank.
Ich danke Ihnen vielmals.
Danke. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.